Wisst ihr, was das größte Kompliment war, das ich jemals bekommen habe? Will ich euch erzählen. Es kam von meiner Tochter Elisabeth. Das war, als wir morgens mal so am Frühstückstisch saßen und uns irgendwie so unterhalten und da kam irgendwie die Sprache, ja, die fahren öfters schon mal mit Freunden mit und so weiter im Auto und so, sagte, ich kann nirgendwo im Auto schlafen. Nur bei dir, Papa. Und sie hat gesagt, bei dir, das hat mich so begeistert, das muss ich jetzt sagen, sie hat gesagt, bei dir im Auto fühle ich mich sicherer als zu Hause im Wohnzimmer, auf dem Sofa. Das war ein Kompliment, oder? Aber das macht ja was deutlich. Sie fühlt sich sicher. Und ich glaube, jemanden Sicherheit zu geben, ist schon etwas, was großartig ist. Weil wir sehnen uns danach, sicher zu sein. Wir sehnen uns danach nach absoluter Sicherheit. Ich glaube, jeder von uns, tief in seinem Inneren, in deiner Beziehung, in deiner Gemeinde, da wo du arbeitest, da wo du lebst, du sehnst dich danach, sicher zu sein. Ich glaube, das ist so ein Bedürfnis in uns, was jeder kennt. Das Dumme ist, ganz viele machen Geschäfte mit dieser Sehnsucht. Und versuchen uns über Versicherungen, über Gesundheitsprodukte, über Geldanlagen und was weiß ich, ein Gefühl von Sicherheit zu verkaufen. Ich denke, mit mehr als mäßigem Erfolg. Auch die beste Lebensversicherung macht dich nicht sicher. Gibt es überhaupt absolute Sicherheit? Ich behaupte mal ganz steil, ja. Die gibt's. Aber diese Sicherheit, von der ich hier spreche, die kannst du nicht kaufen. Die kannst du auch nicht selber produzieren. Denn selbst, das sehen wir immer wieder notvoll, selbst ein von uns, von mir gegebenes Wort, ist nicht unbedingt absolut sicher. So viele Ehen, die zerbrechen, die mal gesagt haben, bis dass der Tod uns scheidet. Auch unsere Versprechen sind oft hinfällig, weil wir es nicht schaffen, weil wir es nicht auf die Reihe kriegen. Und doch behaupte ich, es gibt sie, die absolute Sicherheit. Etwas, worauf ich mich nicht nur 100% drauf verlassen kann, sondern sogar 1000%. Ich lese uns ein solches 1000%iges Sicherheitsversprechen aus Gottes Wort. Und ich habe eben schon gehört, ihr habt aus Römer 8, habt ihr euch mit beschäftigt und ich möchte damit weitergehen. Römer 8, die Verse 31 bis 39. Ich lese sie uns einmal. Was sollen wir nun hierzu sagen? Wenn Gott für uns ist, wer ist gegen uns? Er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat. Wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Wer wird gegen Gottes Auserwählte Anklage erheben? Gott ist es, der rechtfertigt. Wer ist der Verdammer? Christus Jesus ist es, der gestorben ist. Ja, noch mehr, der auferweckt, der auch zur Rechten Gottes ist, der sich auch für uns verwendet. Wer wird uns scheiden von der Liebe Christi? Bedrängnis oder Angst oder Verfolgung? Oder Hungersnot, oder Blöße, oder Gefahr, oder Schwert? Wie geschrieben steht, deinetwegen werden wir getötet den ganzen Tag, wie Schlachtschafe sind wir gerechnet worden. Aber in diesem allen sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Mächte, weder Höhe noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf uns wird scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Diese Römer 8-Serie war ja für mich so ein Anlass, immer wieder deutlich zu machen, mit Römer 8 kommst du durch jede Nacht, durch jedes Dunkle in deinem Leben, durch jede Anfechtung, durch jede Frage. Römer 8 ist ein Trosttext. Und dieser Text von Paulus am Ende des Römerbriefes, des Kapitel Römer 8, das ist so das Hohelied der Hoffnung. Kein anderer Text beschreibt so klar und eindeutig, dass wir eine lebendige Hoffnung haben, die uns absolute Sicherheit verheißt. Sicherheit, in der Liebe Gottes zu bleiben, was auch kommen mag. Der Abschnitt über das Leben der Gläubigen, was wir im Römerbrief bei Paulus finden, das sind so die Kapitel 4 bis 8, das endet eben mit diesem grandiosen Versprechen Gottes. Das ist so ein richtiges Triumphlied. Gestern habe ich den Text noch gelesen am Sterbebett. Und das ist wahr. Diese Aussage des Paulus, dieser Text, dieser Inhalt, der gibt uns Kraft. Das ist ein Versprechen, das absolut gehalten wird. Es ist ein Text, der in zwei Teilen auf alle wesentlichen Unsicherheiten des Lebens Antwort gibt. Weder die Sünde, beziehungsweise die Anklage daraus, also unser eigenes Versagen, also die Probleme, die ich mit mir und in mir habe, die reißt mich aus der Liebe Gottes heraus. Das sagen die Verse 31 bis 34. Noch die Trübsale, die Anfechtungen, also die Probleme, die von außen auf mich kommen, können unseren Stand als geliebte Kinder Gottes in irgendeiner Form gefährden. Zwischen all den inneren und äußeren Unsicherheiten, die uns bedrohen, stellt Paulus, ich finde fast schon eher eine rhetorische Frage, wer bitteschön soll uns aus dieser Liebe Christi eigentlich herausreißen? Wer? Obwohl die Antwort eigentlich klar ist, wird die Antwort dennoch sehr ausdrücklich gegeben. Nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Jesus Christus, unserem Herrn, ist. Nichts, gar nichts. Und ich weiß, wie wir sind, ich weiß, wie ich bin, aber. Und in dir türmen sich sofort die Abers auf. Die Abers, wo vielleicht dein Weg mit Christus nicht so klar und eindeutig war, wie andere vielleicht gedacht haben oder wie du vielleicht von dir selber erwartet hast. Und die Abers, wo in deinem Leben die Nöte von außen es dir wirklich schwer machen, der Liebe Gottes für dich noch zu vertrauen. Wir haben eine Menge Abers. Diese Abers, ist ja, die kommen nicht unbedingt von Gott. Die kommen von Gottes Gegenspieler, dem Satan, indem er dich verklagt, wenn du missgebaut hast. Und dir vorspiegelt, Gott liebt dich jetzt nicht mehr. Und der dir in deiner Not versucht einzureden, diese Not, die hat dir Gott geschickt. Und damit wäre dann ja auch klar, dass Gott dich nicht lieben kann, wenn er solche Not in deinem Leben zulässt. Der Satan wird beschrieben als der Fürst der Lüge. Und das tut er. Er betrügt dich. Höre auf Gottes Wort, dem Wort der Wahrheit. Und dieses Wort der Wahrheit sagt dir nichts. Weder du selber, noch andere. Noch das von außen, noch das von innen. Reiß dich aus der Liebe Gottes. Wenn Gott für uns ist, wer kann dann noch gegen uns sein? Wer kann uns dann noch aus seiner Liebe reißen? Paulus kämpft in seiner Verkündigung darum, dass Kinder Gottes sich wirklich ihres Heils sicher sein dürfen. Und dass sie aus dieser Gewissheit niemals mehr herausfallen. Es ist so wichtig, diese Gewissheit zu haben, und wir dürfen die haben. In all den Nöten und den Problemen, im Leben von Paulus, die wahrhaftig nicht gering waren, konnte Paulus stets daran festhalten, dass er in Jesus Hilfe hat und dass er zu ihm gehen wird. Ja, dass das Beste noch kommt und dass sein Herr und Heiland ihn auch in größter Not heraus zu sich ziehen wird. Ob er gesteinigt wird, ob er krank ist, ob er verfolgt wird, ob er mit sich selber nicht klarkommt, das galt für ihn in jeder Lebenssituation. Es galt für ihn spätestens, wenn er diese Welt verlässt, was für ihn ein großer Gewinn wäre. So drückt es Paulus aus. Das kann nur jemand, der weiß, dass Gott ihn liebt. Der weiß, dass Christus für ihn gestorben ist. Der weiß, dass Christus ihn festhält, über den Tod hinaus. Und Paulus will, und ich glaube, der Heilige Geist will, dass du diese absolute Sicherheit, diese absolute Geborgenheit, diese, ich nenne es absolute Heilsgewissheit, hast. Ohne Punkt und Komma, ohne Aber, ohne Wenn, ohne Fragezeichen, ohne, sondern dass du das haben darfst. Paulus, der verdrängt in seinem Statement über die Gewissheit der Liebe Gottes nicht die Probleme, die es gibt. Er benennt sie ganz klar. Wer wird uns scheiden von der Liebe Christi? Bedrängnis, Angst, Verfolgung, Hungersnot, Blöße, also sich schämen, Gefahr, Schwert, Verfolgung, Tod oder die Herausforderung des Lebens, Engel noch Gewalten, also alles, was in der geistlichen Welt uns da bedrohen könnte, das, was zur Zeit ist, was noch kommen mag, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendein Geschöpf, all das kann uns nicht scheiden von der Liebe Christi. Und Paulus geht sogar noch einen Schritt weiter. Er rechnet uns sogar zu den Schafen, die zur Schlachtbank geführt werden. Dass das in unserem Leben tatsächlich da ist, davon, wovon er spricht. Er hat es erlebt und viele von uns erleben das auch. Vielleicht nicht jedes Einzelne, aber von manchen dieser Dinge, die hier aufgeführt sind, können wir ein Liedchen singen. Und es sollte uns nicht überraschen, wenn uns Schwierigkeiten, Verfolgung, Hunger, Gefahr, Anfechtung oder Not trifft. Aber dennoch macht er deutlich, alle diese Probleme reichen nicht aus, um uns aus der Liebe Gottes zu reißen. Obwohl sich das manchmal anders anfühlt. Im Gegenteil. Diese Schwierigkeiten, diese Nöte, die können Gläubige sogar noch näher zu Gott führen. Und er macht auch klipp und klar deutlich, was den Ausschlag gibt, in der Liebe Gottes zu bleiben. Nämlich Jesus. Den Ausschlag gibt alleine Jesus Christus. Wir haben oft Zeiten, wo wir Jesus anbeten im Gottesdienst. Und ich glaube, das sind die Zeiten, die uns immer wieder vergewissern dürfen und sollen und uns deutlich machen sollen, dass Jesus wirklich großartig ist. Dass Jesus wirklich alle Kraft hat, alle Macht hat, alle Möglichkeiten hat. Dass wir uns das immer wieder zusprechen, weil wir das brauchen. Wir brauchen diese Gewissheit. Weil er alleine gibt den Ausschlag. Christus verwendet sich sogar persönlich für dich bei Gott. Seine Liebe gilt dir. Das heißt hier, Christus Jesus ist es, der gestorben, ja noch mehr, der auferweckt ist, der auch zur Rechten Gottes jetzt ist, der sich auch für uns verwendet. Jesus tritt für dich ein. Deshalb können wir sagen, wir fallen nicht aus der Liebe. Du musst wissen, Jesus hat nach seinem Opfertod und seiner Auferstehung, nach seiner Himmelfahrt, seinen rechtmäßigen Platz neben seinem Vater im Himmel eingenommen. Und was macht er dort? Dort leistet er ständig, ununterbrochen, heißt es hier, Fürsprache für jeden seiner Nachfolger. Elena, ist dir jetzt bewusst, dass Jesus jetzt da oben sitzt und für dich betet und sagt, Elena, die hat das so toll gemacht, jetzt halt sie fest, bis zur Taufe. Und so ist es. Für jeden von uns Jesus sitzt neben seinem Vater im Himmel. Wenn du ein Christus-Nachfolger ist, neben dir, und er spricht dafür, Maike oder für Freak oder für wen auch immer. Und er betet und redet zum Vater. Halt ihn fest. Lass ihn die Liebe spüren. Lass ihn nicht in diesen Problemen und Sorgen, die er gerade tragen muss, wirklich untergehen. Er leistet ständig, ununterbrochen Fürsprache. Das Wichtige dabei ist, es gibt eine Bedingung da drin. Nämlich die Bedingung, dass du auch ein Nachfolger Jesu bist. Dass Jesus Christus dein Herr und Heiland ist, dass das klar ist. Das ist nicht so ein Gießkannenprinzip, wo jeder, ja, der wird jetzt für jeden Menschen auf dieser Welt eintreten. Nein, er wird für seine Nachfolger eintreten. Das ist explizit auch hier so genannt. Die Frage für diese Sicherheit, die löst sich dann und nur dann, wenn du weißt, dass du auch ein Jesus-Nachfolger bist. Dass Jesus Christus dein Herr und Heiland ist. Ansonsten ist das hier wirklich nur Theorie. Bist du ein Jesus-Nachfolger? Wir werden Jesus-Nachfolger, indem wir ihn einladen, ihn bitten, in unser Leben hineinzukommen, der Herr und Heiland zu sein, uns zu versöhnen mit Gott. Und das ist eine Entscheidung, die ich treffe, die ich will. Und dann sagt die Schrift, durch seinen Dienst der Fürbitte, durch Jesu Dienst der Fürbitte, nicht durch das, was wir leisten oder nicht leisten, erfahren wir Gottes Liebe und Gegenwart und wir empfangen seine Gnade. Das heißt, Gnade bedeutet unverdient, unverdiente Gunst und Liebe. Denn wir empfangen Gnade und Barmherzigkeit für jede Art von Not, Versuchung, vor Schwachheit, für Sünde und Anfechtung. Um das wirklich ein bisschen zu verstehen, lohnt es sich, Johannes 17 zu lesen, das hohepriesterliche Gebet. Im Grunde genommen erklärt das, was Jesu Fürbitterdienst für uns eigentlich ist. Und durch die Fürbitte Christi empfangen diejenigen, die durch ihn zu Gott kommen, Gnade zur vollständigen Errettung. Und die grammatikalische Konstruktion ist ja manchmal auch interessant, die diesen Sachverhalt beschreibt. Das ist Partizip Präsens, das heißt, es ist eine fortwährende Handlung. Das passiert immer. Jesus hört nicht auf. Der hat nicht mal gesagt, nun jetzt pass mal auf Elena und gut ist, sondern der macht das immer weiter. Auch nach deiner Taufe geht das weiter. Christi Fürsprache als unser Hohepriester ist für uns notwendig, für unsere Erlösung notwendig. Denn ohne die Gnade, Barmherzigkeit und Hilfe, die Jesus uns andauernd durch sein Werk der Fürbitte gibt, würden wir von Gott abfallen, würden wir aus seiner Liebe fallen und wieder in die Sklaverei der Sünde zurückfallen und für immer verurteilt werden. Aber Jesus sagt, wenn du mir nachfolgst, werde ich das tun. Dein ganzes Leben lang, bis du bei mir bist. Aber es gibt keine Sicherheit und Gewähr für diejenigen, die sich bewusst weigern, Jesu Heilsangebot anzunehmen. Die bewusst weiter in ihrer Sünde bleiben wollen und die nicht zu Gott umkehren. Das müssen wir fairerweise auch sagen. Jesus Christus ist unser einziger Mittler zwischen Gott und den Menschen. Und er ist unser Fürsprecher im Himmel, der dafür sorgt, dass wir ununterbrochen in der Liebe Gottes bleiben. Deshalb ist es so wichtig, wirklich mit Jesus zu leben. Umzukehren zu ihm, solange eben noch Zeit ist. Eigentlich kommen letztlich nur zwei in Frage, die uns wirklich verurteilen könnten, um aus der Liebe herauszufliegen. Alle anderen haben, wie wir gelesen haben, nicht das Recht dazu, Gericht über uns zu halten. Es sind Gott und Christus. Doch Gott ist es ja gerade, der uns gerecht und frei spricht. Und Christus ist der, der uns durch seine Gerechtigkeit Gottes Freispruch ermöglicht und der für uns eintritt. Wenn der höchste Richter uns nun freispricht und der höchste Mittler für uns eintritt, wer soll uns dann bitteschön noch anklagen dürfen? Das Urteil ist vollstreckt an Jesus und es bedeutet für uns Freispruch. Gott ist für uns. Wer will da noch irgendwas dran ändern? Kein inneres, noch ein äußeres Problem kann daran jemals etwas ändern. So lehrt es uns Paulus. Wir haben in aller Not und Anfechtung durch unseren Herrn Jesus Christus Teil an dem glänzendsten Sieg, der je errungen wurde, nämlich an seinem triumphalen Sieg über Sünde und Tod, als er auferstanden ist. An der Teilhabe durch den Glauben an diesem Sieg gründet unsere innerste Überzeugung, die tiefste Gewissheit, die jede Anfechtung und jede Not bewusst überwindet. Gott ist für uns, dann gehen wir nicht unter. Jesus ist auferstanden, dann überwinden wir mit ihm. Liebe Geschwister, ich habe immer wieder in meinem Leben Situationen, wo das plötzlich in Frage steht. Wo ich mir Sorgen mache, irgendwie das Ganze entgleist. Meine Sorgen, die nehmen Überhand. Die Not, die Traurigkeit, die Trauer über die Situation, die ich gerade erlebe, die scheint das zu übersteigen. Und ich muss immer wieder an diesen Punkt kommen, nein, Jesus ist doch da. Immer wieder an den Punkt kommen, Jesus hat das doch alles selber erlebt. Immer wieder an den Punkt zu kommen, zu wissen, und jetzt steht Jesus, ich stelle mir das richtig bildlich vor, der sitzt oder steht neben seinem Vater im Himmel und sagt, hier, siehst du den Michael, der kann nicht mehr, der ist am Ende, der schafft es nicht mehr, bitte, jetzt helf ihm. Wir sind bei ihm und er gibt dir den Heiligen Geist. So stelle ich mir das vor. Und wenn ich mir das vorstelle, dann kommt was, was kein Mensch mir geben kann, keine Versicherung, noch keine noch so tolle Altersvorsorge oder sonst was, dann kommt was in meinem Herzen, wo ich merke, ja, es stimmt, ich bin nicht alleine. Ich bin nicht irgendwie ein Spielball meiner Lebenssituation oder meiner Gefühle, sondern ich bin ein Kind Gottes. Ich bin ein geliebtes Kind Gottes. Ich bin ein Kind Gottes, in dem die Kraft Jesu durch seinen Heiligen Geist da ist. Und er will mir diese Kraft schenken. Und in dieser auch noch so herausfordernden Lebenssituation, Jesus ist da und er ist größer. Paulus macht für mich sehr deutlich, wir sind keine Opfer unserer Leiden und unserer Umstände, sondern wir sind Sieger über Hölle, Tod und Teufel, Sieger unserer Umstände und über unsere Ängste, Sieger in Jesus Christus. Ich möchte nochmal Gottes Wort zitieren. In diesem allen, alles was Paulus hier aufgeschrieben hat an Not, an innerer und äußerer Not, in diesem allen sind wir mehr als Überwinder. Wir sind nicht nur Überwinder, wir sind sogar mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Wörtlich heißt es, wir sind Übersieger. Was ein Begriff, völlig sperrig. Aber das ist nochmal eine Steigerung zu dem, da irgendwie durchzukommen. Das meint das nämlich nicht, sondern das bedeutet wirklich, über diesen Dingen zu stehen mit Christus. Alleine können wir das nicht. Mit Christus, ja. Anstatt mit den schwierigen Umständen des Lebens nur gerade so zurechtzukommen, sind Christi Jünger überwältigende Überwinder. Der Grund dafür ist Christus, ist sein Sieg durch seinen Tod am Kreuz, den er für uns errungen hat. Und die Gegenwart des Heiligen Geistes, die lebt in uns und spendet uns die nötige Kraft, die nötige Ausdauer, um bei allen Kämpfen des Lebens den Sieg zu feiern. Das ist die Liebe, mit der Gott uns liebt. Und die Liebe, aus der wir als Kinder Gottes nie herausfallen werden. Leider gibt es immer wieder Bestrebungen, auch theologisch, diese Liebe Gottes zu schmälern. Wenn das gepredigt wird, dann wird dann vor einer billigen Gnade gewarnt, als ob man Gnade verramschen könne. Und man müsse doch viel mehr über Gericht und Sünde und Umkehr sprechen. Die Liebe des Christus, da geht es nicht nur darum, dass jemand umkehrt und Buße tut. Ja, das soll passieren, in jedem Fall. Aber Jesus hat diese Liebe Gottes, die Liebe seines Vaters den Menschen gezeigt, unabhängig, ob sie umgekehrt sind oder nicht. Er hat die Menschen geliebt, einfach, weil sie Geschöpfe des Vaters waren. Und die das dann spürten und erfuhren, die meisten sind umgekehrt, haben Buße getan. Mir fällt immer wieder die Geschichte mit der Ehebrecherin ein, in diesem Zusammenhang. Als alle gesagt haben, Jesus, guckst du dir an, was sie alles falsch gemacht haben. Und jetzt braucht sie Gericht, jetzt braucht sie Strafe. Und Jesus hat gar nichts gemacht. Nichts gemacht. Er hat nur die Ankläger gefragt, wer von euch ohne Schuld ist, der soll den ersten Stein werfen. Und jeder ist weggegangen. Ich glaube, die Frau wäre nicht umgekehrt, wenn sie verurteilt worden wäre. Ich glaube, diese Frau hätte nichts von der Liebe Gottes erfahren, wenn sie wirklich vor dem Gericht gestanden hätte, wenn sie verurteilt worden wäre. Ich glaube, dass Jesus jeden Einzelnen von uns liebt. Und da, wo wir uns dieser Liebe öffnen und umkehren zu Gott, in seine Liebe, nicht weil wir Angst haben vor Strafe oder vor Gericht, sondern weil wir erkennen, dass wir wirklich geliebt sind, da werden wir stark für unser Leben. Da finden wir die Kraft in den Grenzsituationen unseres Lebens. Da, wo es um Leben und Tod geht, da, wo es um Sein oder Nichtsein geht, da, wo es um Existenz geht, da werden wir Gott vertrauen. Ich glaube, wenn wir nur aus Angst und Furcht vor Strafe diesem Jesus nachfolgen, werden wir in diesen Grenzsituationen uns verlassen fühlen. Dann werden wir nicht die Nähe Gottes erleben, nicht die Liebe Gottes. Ich möchte uns einladen, der Liebe zu vertrauen, die er für uns hat. Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Mächte, weder Höhe noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf uns wird scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Ich bin mir absolut sicher, ich bin geliebt von Gott. Ich glaube, es gibt noch einen sichereren Platz als der Rücksitz meines Autos. Das sind die Arme Gottes. Ich bin absolut sicher, ich bin geliebt von Gott. Du auch?